Professor Dr. Martina Marra, die natürlich wahrscheinlich vielen sehr bekannt ist von Ihnen aus unterschiedlichsten Kontexten. Vielleicht, ich sage trotzdem ein bisschen was zum Hintergrund von Martina. Und in meinem Alter darf man schon einen Spickzettel haben, weil ich merke man immer alles. Also, Martina ist Professorin für Psychologie der künstlichen Intelligenz und Robotik und Leiterin, das muss ich mal richtig sagen, des Robo Psychology Labs. Stimmt das? Hier an der JKU, also eine spannende Einrichtung. Du sagst immer, wenn ich was falsch sage.
Okay, ich schalte mir nur ein, wenn du was falsch sagst.
Nur was falsch. Okay. Du hast ja schon 2014 zu diesem Thema eigentlich in Psychologie promoviert und dann 2020 auch habilitiert in Nürnberg, falls ihr das richtig habt. Das heißt also, auch hier sind ja Freunde von uns in der Nähe heute hier mit dabei. Ich kenne dich schon aus dem Kontext, in dem du vorher unterwegs warst, vor allem aus dem Ars Electronica Center, aus dem Ars Electronica Future Lab, möchte ich eigentlich sogar genauer sagen, wo du ja auch schon verschiedenste große Forschungs- und Entwicklungskooperationen gemacht hast mit großen Tech-Unternehmen aus der ganzen Welt. Und glaube ich, dich auch schon sehr frühzeitig diesem Thema gewidmet hast, was ja sehr spannend ist und vermutlich auch zu deiner Professur geführt hat. Und was ich ganz spannend finde und auch nicht alles wusste, Martina ist Mitbegründerin der Initiative Digitalisierung chancengerecht, spannende Geschichte, Aufsichtsrätin der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, der FFG, die viele kennen. Und natürlich, du hast viele verschiedene Preise auch gewonnen, die ich jetzt gar nicht wahrscheinlich alle aufzählen kann. Was ich besonders sympathisch finde, ist, dass du dich immer bemühst, diese sehr wissenschaftlichen Erkenntnisse sehr niederschwellig auch für Leute aufzubereiten. Ja, wir haben heute schon gesprochen über das KI-Lied, das du ja mit dem blonden Engel gemeinsam gemacht hast. Vielleicht sprechen wir dann später noch einmal drüber. Aber auch immer wieder ja, sehr populärwissenschaftlich in verschiedensten Medien einfach deine Erkenntnisse weitergibst. Und das ist ja für die KI oder AI-Literacy, werden wir auch noch drüber sprechen, ein sehr wichtiger Beitrag. Es freut mich riesig, dass du da bist und du hast jetzt schon einen kleinen Applaus verdient. Ja, und zu meiner Linken, was soll ich sagen, mein Lieblingsautor und Journalist, ein lieber Freund, Wolf Lotter, vielen vielleicht bekannt aufgrund seiner wunderbaren Bücher, aber Wolf Lotter hat natürlich noch eine ganz andere spannende Historie aufzuweisen, die auch viel mit unserem Thema heute zu tun hat. Wolf hat nämlich dann auch nach seiner Buchhändlerausbildung am zweiten Bildungsweg an der Universität Wien natürlich einiges studiert und einiges gemacht, aber was ich besonders bemerkenswert finde, du hast 1988 den Verein Big Box gegründet und zwar mit unserem heutigen Bildungsminister gemeinsam, ja, der auch einer deiner Studienfreunde war. Und ihr habt euch damals eigentlich schon 1988 der Förderung und Verbreitung elektronischer Postfächer verschrieben. Also als wir das Wort E-Mail noch nicht kannten, haben sich da ein paar Jungs mit dem Thema beschäftigt, haben einen Verein gegründet dazu. Eigentlich würde man heute so im Nachhinein sagen, es war der erste Internetverein Österreichs 1988, bevor der Begriff Internet eigentlich bei uns noch Verbreitung gefunden hat. Du hast eigentlich seit damals immer so diesen Weg, was ist eigentlich das Potenzial von Journalismus im digitalen Raum, verfolgt. Warst aber dann schon auch noch sehr in vielen unterschiedlichen Medien unterwegs. Ich habe mir nur aufgeschrieben, du warst beim Falter, du warst beim Trend, du warst beim Profil, du warst Ressortleiter für Reportagen bei New Business. Du korrigierst mich auch wieder, gell? Du warst bei Cashflow, kennt das noch? Kennt das noch jeder, Cashflow, es war eine tolle Zeitung in den 90ern. Dann wirklich auch bei Profil direkt der Chefredaktion unterstellt. Und schließlich hast du, und das finde ich wieder spannend, bei Profil damals die Wissenschaftsredaktion mit aufgebaut und so eine Digitalkolumne der Cyber-Rama-Kassen. Das spricht mich natürlich an, weil 30 Jahre zuvor hat Jochen Rindt mein großes Vorbild Motorama gegründet. Und dann bist du 1998 nach Hamburg gekommen. Econi hat eigentlich die erste Zeitung geheißen, die dann eigentlich übergemündet ist und du warst Mitbegründer von einem Magazin, das ich jahrelang geschätzt habe und über das ich dich eigentlich auch kennenlernen durfte. Sehr eindimensional noch damals, nämlich über Brand 1. Ja? Und es war, glaube ich, über 20 Jahre, dass du da die Leitessays geschrieben hast. Und natürlich sehr viel dich eigentlich mit Fragen der Transformation beschäftigt hast, den Übergang der Industrie in die Wissensgesellschaften, in das Wissenszeitalter. Bist jetzt mittlerweile seit 2020, auch nicht mehr bei Brand 1, aber 2022, Verzeihung, nicht mehr bei Brand 1. Darum habe ich gesagt, korrigieren, gell? Ich rede ja am Blödsinn auch. Und hast regelmäßige Kolumnen. Taz Futur 2 finde ich großartig. Du schreibst für den Standard, du schreibst für die Wirtschaftswoche, für Spiegel.de. Du bist sehr viel in verschiedenen Podcasts, unter anderem auch mit Christoph Pause. Du bist Gründungsmitglied von BEM Berlin und last but not least, und das könnte heute auch ein spannendes Thema sein, bist du im Publikumsbeirat des ORF. Das stimmt einmal alles, oder? Super.
Bis auf den Polacek. Das ist nicht der Bildungsminister, sondern der gute Clemens Polacek,
also Clemens
der Polacek. Später bei der Zeit die Computerabteilung aufgebaut hat.
Na schau.
Aber das ist, glaube ich, das ist schon so lange her. Da kann sich keiner mehr daran erinnern, wie die Vornamen mitgeworden
sind. Okay, die hätten wir es geglaubt, wenn du mich nicht korrigiert hättest. Aber damit sind wir auch schon bei unserem Thema heute. Weil unser Thema heute ist Echtheit und KI. Und dazu haben wir uns einfach diese zwei wunderbaren Gäste geladen, weil das erstens ein brandheißes Thema ist und andererseits natürlich ein Thema ist, wo man, glaube ich, auch durchaus schon mit Expertinnen darüber sprechen sollte, was das auch für Auswirkungen auf uns als Menschen, als Gesellschaft, auch auf Wirtschaft hat. Und wen es wirklich mehr interessiert, wir präsentieren heute auch das Buch von Wolf Lotter. Und das Buch mit dem Titel Echt, der Wert der Einzigartigkeit in einer Welt der Kopien. Und bevor ich Wolf jetzt so die erste Frage zu dem Buch stelle, möchte ich ganz kurz ein bisschen was aus der Buchklappe zitieren. Es ist einfach so auf der Welt, aus Buchklappen zu zitieren, deswegen mache ich es. Also, Wolf sagt als Zusammenfassung seines Buches, wir sind umgeben von Fälschungen. Überall kursieren Fake News. Die KI schafft unechte Abbilder, sogar O-Töne und Videos werden manipuliert. Medienhäuser und Institutionen suchen fieberhaft Spezialistinnen dafür, Fälschungen zu erkennen. Demokratische Institutionen kämpfen einen verzweifelten Kampf um mehr Bewusstsein gegen Fakes und Plagiate. Nichts bedroht unsere Wissensgesellschaft, unseren Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung so sehr wie die Fälschung und die billige Kopie. Wolf, ist das wirklich so?
Ja, ich bin festens davon überzeugt, weil wir die einzige Möglichkeit, die wir haben, im Grunde genommen ist Originalität, was ein anderes Wort für Innovationsfähigkeit, Neugier ist, für die Fähigkeit, ein Problem nicht so zu behandeln, wie wir es immer behandelt haben, sondern eben dazu gibt es ja die ganze Transformation in Wahrheit. Das ist ja der Sinn der Sache, dass wir lernen, im Grunde genommen die Dinge so zu sehen, dass wir sie individueller und persönlicher lösen können als bisher. Wir kommen aus einer Welt, die Industriegesellschaft hat kopiert, die hat ein Original genommen, hat es als Vorlog genommen, hat es in der Presse getan, ich vereinfache jetzt ein bisschen, und hat sich Exemplare gezogen, Kopien. Das hat viel Gutes, weil plötzlich Leute hatten plötzlich etwas, was sie vorher nicht hatten. Ja, es war nur Reiche und Fürsten haben was gehabt. Die haben die Originale gehabt. Aber umgekehrt ist es halt so, dass wir nicht mehr wertschätzen, sozusagen, gerade in dieser späten Konsumgesellschaft, die auch der Höhepunkt ist der Industriegesellschaft, was eigentlich noch unseres ist von der Idee her und was eigentlich den anderen kehrt und wie wir das benennen. Und das halte ich schon für ein Riesenproblem, denn es wird die vor allen Dingen total frustrieren, die nur in der Lage sind, überhaupt originell zu denken. Die werden gar nichts mehr machen. Und jetzt haben wir auch noch eine Technologie am Hals, sozusagen, die ein wunderbares Werkzeug sein könnte, wenn wir wissen, wie wir das einsetzen. Und ich glaube, das wissen wir nicht mehr. Sondern wir sind Leute, die haben gern viel am Teller, aber wenig Qualitätsbewusstsein. Und damit hat das Buch zu tun im Wesentlichen.
Jetzt ist es ja so, dass KI in aller Munde ist. Also wir haben zuerst schon ein bisschen darüber gesprochen. Wir werden ja jeden Tag von neuen Nachrichten eingeholt zu KI. Es ist auf allen Kanälen, wo man schaut mittlerweile. Ich habe neulich zufällig im Seniorenprogramm einfach, ich habe nur durchgeswitcht, dass man da mal nichts Falsches unterstellt. Aber ich habe tatsächlich dann einen Bericht gesehen, wie Senioren besser mit ChatGPT umgehen können und wie ihnen das helfen kann, auch im Alltag, was ich schon spannend gefunden habe. Wir werden natürlich auch überflutet mit dem. Und gleichzeitig gibt es ja ein Phänomen, das du erforscht, und jetzt gerade wieder mehr erforscht sogar, Martina, glaube ich, nämlich den sogenannten Anthropophismus.
Habe ich es richtig gesagt? Fast. Po ist in der Mitte.
Anthropomorphismus. Jetzt haben wir es. Also Anthropomorphismus. Ich habe es noch einmal. Zuerst viel eingeübt, aber funktioniert nicht. Nämlich, dass wir tatsächlich auch versuchen, solchen bestimmten Dingen immer wieder mal menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, sie schwer zu vermenschlichen und ihnen damit ja eigentlich, und vielleicht so ein bisschen als das, was Wolf jetzt schon gesagt hat, ihnen damit eigentlich einen höheren Stellenwert geben, den sie vielleicht verdienen. Ist dem so?
Ja, also das ist psychologisch wirklich extrem spannend und ich finde das momentan hochrelevant, weil so viele praktische Auswirkungen damit verbunden sind. Es ist uns nämlich, wenn es um unsere Beziehungen mit Maschinen geht oder mit KI-Systemen und die müssen nicht einmal als Roboter, Staubsauger oder Humanoid im Raum sein, sondern da geht es schon um so Systeme wie ChatGPT. Da ist uns die Echtheit nämlich ein bisschen wurscht oft. Ja? Also da ist es uns psychologisch oftmals egal, ob das ein echter Mensch ist oder nicht. Wir sehen trotzdem relativ schnell Menschliches in diesem maschinellen Gegenüber. Das sind ganz natürliche Prozesse. Anthropomorphismus ist sozusagen das Phänomen, ja, nicht menschlichen Entitäten, wie es so schön heißt, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Also da geht es darum, dass man im Auto Spitznamen gibt. Ne? Habt ihr... Macht sie ja auch, genauso wie ich.
Ausreichend.
Dass meine Tante, wenn der Rasenmäherroboter zur Akkustation fährt, sagt, na, jetzt ist er schon wieder müde, ist eh klar, hat so viel geleistet heute. Ja. Oder auch darum, dass Leute, und das sehen wir in unseren Studien im letzten Jahr, wenn man sie fragt, ChatGPT, lest da kurz irgendwie so einen Dialog durch, einfach zwischen einem Menschen und die KI antwortet, ohne Bild, ohne Verkörperung dieser KI, einfach nur Text. Was glaubst du, wie viel Bewusstsein hat denn dieses System? Hat ChatGPT sowas wie eigene Gefühle oder eigene Intentionen, eigene Wünsche? Wo man sich denken würde, auf einer Skala von 1 bis 5, also von gar nicht bis sehr, wird da jeder normale Mensch ja eigentlich mit 1 antworten oder mit 0, liegen unsere StudienteilnehmerInnen da immer so ein bisschen über 3. Also so mittel, ja, so mittel denke ich, dass ChatGPT Gefühle hat. Ja, und das sind, also wie gesagt, das sind natürliche Prozesse. Wir fallen unter bestimmten Bedingungen mehr als unter anderen recht schnell drauf rein, dass wir eben in maschinellen Gegenüber auch Menschliches sehen und dann sowas wie soziale Beziehung wahrnehmen. Und je weniger wir darüber wissen, wie diese Systeme funktionieren, desto stärker ist das der Fall. Je einsamer wir uns fühlen, desto stärker ist das auch der Fall zum Beispiel. Ja. Und je stärker wir Menschliches in der Maschine sehen, desto mehr sozialen Einfluss, desto mehr Einfluss hat es drauf, was mir ChatGPT zum Beispiel rät, empfiehlt oder wenn vielleicht irgendein KI-Influencer, mit dem ich mich verbunden fühle, dann einmal sagt, naja, Herbert Kickl eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, und darüber muss man im heurigen Jahr sicher auch reden.
Ja, jetzt sind wir in so einem, wir sind ja in einem Superwahljahr und wenn man das World Economic Forum, und wir haben beide unsere eigene Meinung zum World Economic Forum, aber dennoch, wenn man beobachtet, was dort diskutiert worden ist, dann sieht man, dass die gesagt haben, es gibt heuer zwei große Themen, die uns alle weltweit beschäftigen. Es ist der fortschreitende Klimawandel und wann werden bestimmte Kipppunkte erreicht. Und das zweite ist tatsächlich eben diese Fake News im Zeitalter eines Superwahlkampfjahres. Als größte Bedrohung für die Menschheit im Jahr 2024. Und das ist ja ernst. Also das kann man ja tatsächlich so sehen. Was nimmst du in der Forschung, aber vielleicht du auch als Person, die sich ja viel mit dem beschäftigt, was nimmst du dann schon alles wahr? Was haben diese AI-Influencerinnen, die ja dann tatsächlich, jetzt sind wir wirklich weit weg von echt, gar nichts mehr mit echten Menschen zu tun haben, was haben die schon für einen Einfluss und wie schätzt du ein, was das für Einflüsse auf Politik, auf Menschen, auf Gesellschaft möglicherweise haben kann und wird oder schon hat?
Nein, ich sehe das wirklich als relevant, also total, ja. AI-InfluencerInnen, ja, es sind oft weiblich dargestellte Figuren tatsächlich, das sind so Fake-Profile, also auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook, da gibt es Agenturen, da gibt es Unternehmen, die designen einfach KIs, komplett virtuelle Figuren mit fiktionalen Kindheitsgeschichten, Alltagsgeschichten, quasi zielgerichtet für verschiedene Zielgruppen im Internet. Und daneben gibt es auch noch sogenannte AI-Girlfriends, das sind quasi zwei so KI- Anwendungstypen, die sich gerade sehr stark verbreiten, wo man sich auf einer App am Handy zum Beispiel einfach so eine virtuelle Ehefrau oder Freundin hindesignen kann. und das mit einem Chatbot sozusagen so ähnlich wie mit ChatGPT dann mit der kommunizieren kann. Und es hat sich schon, also international wird das seit mehreren Jahren besprochen, ja, dass ich habe schon gesagt, also je mehr man soziale Beziehungen mit diesen Systemen wahrnimmt, desto relevanter wird für mich, was dieses System empfiehlt, welche Werte dieses System mit mir teilt und so weiter. Und beispielsweise im letzten US-Präsidentschaftswahlkampf war das schon Thema, weil da so KI-Influencerinnen aufgepoppt sind, die dann also normalerweise so über Lifestyle, Klimawandel, schöne Möbel und so weiter irgendwas im Internet posten und dann zwischendurch halt Pro-Biden-Botschaften gepostet haben. Und dann daneben ist eine sehr prominente Influencerin, auch eine KI sozusagen, auch aufgepoppt, die plötzlich begonnen hat, Pro-Trump-Botschaften in ihre Postings zu streuen. Und dann ist man schlussendlich draufgekommen, beide stammen aus der gleichen Agentur. Also es ist immer interessant zu reflektieren, welche Interessen und Motive, die ja menschlicher Natur sind, dann dahinter stecken bei den Schöpfern. Ja, also das ist tatsächlich international schon länger Thema und ich halte es wirklich für relevant, auch im österreichischen Wahlkampf, ja, weil es einfach sehr leicht umsetzbar ist. Also, ja, nicht sehr teuer.
Taylor Swift ist keine davon, also die gibt es wirklich angeblich, obwohl die Republikaner was anderes behaupten.
Ich habe die Taylor Swift in echt noch nicht gesehen
ich
beim Konzert.
Ihr, ich auch nicht. Ist auch nicht so ein großes Bedürfnis oder vielleicht noch nicht. Gut, Wolf, wenn du das alles hörst, was so auch die Martina erzählt, was es da für Tendenzen gibt, wo auch wirklich sozusagen das AI-Influencertum einen sozialen Einfluss hat, zwar einen indirekten über Menschen, die halt dann wieder gesellschaftliche Meinung prägen. Und du kämpfst ja in deinem Buch auch ein bisschen dafür an, sozusagen den Wert der Einzigartigkeit gegen Kopien und das Echte voranzustellen, weil das sozusagen auch ein Erfolgsfaktor für uns wirtschaftlich, gesellschaftlich und wahrscheinlich politisch ist. Ganz ehrlich, wird das schlecht, wenn du diese Entwicklungen siehst, die es hier gibt, oder wie geht es da dabei?
Na, eigentlich wird man nicht schlecht, weil im Grunde genommen haben wir das alles schon sehr, sehr lange. Also was du gesagt hast, Martina, kenne ich zum Beispiel, könnte übersetzen ins Marketing. Die Wahrheit massieren, das ist das, was die tun. Ja? Also, du kaufst etwas, weil du Bedürfnisse erklärt kriegst oder übermittelt kriegst, das du gar nicht hast. Ja? Das ist aber eher ein alter Hut, aber das ist ein Hut, der immer noch herumfliegt. Und die Politik tut das und Medien tun das und viele tun das. Das heißt, sie lügen, also die Grenze zwischen Lügen und Manipulieren ist immer sehr, sehr fließend und allüberall. So, und die einzige Möglichkeit, die man hat, zu jeder Zeit, und ich glaube, das gilt für die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, dem auf die Schliche zu kommen, ist, ein kritisch zweifelnder Mensch zu sein. Ja? Also es gibt ja von Descartes den Satz, mit dem für mich zumindest die Aufklärung beginnt, ja, das ist nicht, ich denke, also bin ich, das halte ich gar nicht für so wahnsinnig wichtig, ich halte für viel wichtiger seinen Satz von, der Zweifel ist der Weisheit Anfang. Ja, und Weisheit heißt nur einmal, dass ich durchblicke. Und das ist das, womit die aufgebrochen sind. Und das ist der Grund, warum wir Naturwissenschaftlern trauen dürfen und Wissenschaft an sich trauen dürfen, weil sie eben über Methoden verfügen, die uns zeigen, dass das, was sie behaupten, richtig ist. Und bei anderen musst du halt wirklich höllisch aufpassen. Du musst sogar bei Wissenschaftlern natürlich aufpassen, weil die natürlich auch ihre Interessen haben, klarerweise, ja, und gar nicht so wenig. Aber die Frage ist, glaube ich das? Unsere Vorfahren sind zum Beispiel in die Kirchen gegangen und da ist an einem Schnirl ein Gipsdaumen runtergekommen vom Himmel. Jetzt kann man sagen, das ist der Heilige Geist. Und ich glaube, dass viele Jahrhunderte lang die Leute gesagt haben, das ist der Heilige Geist. Ja? Aber irgendwann hat sich herausgestellt, das ist nicht der Heilige Geist. Und ich denke, wenn wir diese Lernprozesse sozusagen auch durchmachen, dann sind diese Fake News, wo Trump von Polizisten niedergerungen wird, wo Videos manipuliert sind, mit dem gesunden Menschenverstand, sage ich jetzt ganz vorsichtig, es ist immer so ein Wort, das ich eigentlich gar nicht mag, weil es gibt so viele Beweise, die dagegen sprechen, das ist gar nicht fürs andere. Aber dass man einfach sagt, kann das sein? Und dieses kann das sein, nicht destruktiv meint, sondern hinterfragend, weil die offensichtlichen Blödheiten werden auffallen, sage ich mal. Und es werden auch nicht, also wenn wir dich jetzt sozusagen nach 3 Monaten die AI-Schönheit immer noch beziehst, ja, und irgendwas von dir will und die ganze Zeit erzählt, dass der Wladimir Putin ein toller Typ ist, ja, dann schnallt es irgendwann wirklich jeder. Ja? Aber es wird subtiler sein, es wird netter sein, es wird freundlicher sein. Und wie immer in der Manipulation wird sie die Leute, wie die Politiker sagen, dort abholen, wo sie sind. Ja? Also bei dem, was sie gern hören wollen. Und das ist unser Feind. Unser Feind ist alles, wo wir uns wiederfinden, wo wir sagen, es ist so klasse, dass das so ist, wo wir uns wohlfühlen, wo wir ohne Schmerzen kritikfrei leben können. Aber das kann man nicht. Ja? Also wenn man nicht angelogen werden will, muss man sich wehren mit seinem Kopf. Das ist das einzige Mittel, das man hat. Hat sich nichts geändert für mich.
Ich glaube, worüber wir uns alle drei wahrscheinlich einig sind, ist, dass es ja dazu etwas braucht wie Bildung, ja, wie Aufklärung, von mir aus sogar auch. In deinem Kontext würde man sagen, es braucht sowas wie eine AI-Literacy oder eine KI-Literacy. Kannst du diesen Begriff vielleicht für uns ein bisschen näher erklären und vielleicht auch natürlich so den psychologischen Aspekt auch dazulegen? Ja? Also warum brauchen wir das auch für uns als Menschheit und als Menschsein?
Als Individuen. Ja. Genau. Also AI-Literacy, ich glaube auf Deutsch gibt es den Begriff KI-Kompetenz. Ja, es geht auch nicht nur um praktische Kompetenzen, es geht auch um Verstehen. Aber nicht nur um Verständnis technischer Funktionalitäten. Also das ist einmal was Wichtiges. Ja. Also mein Team und ich, wir reden in ganz vielen Vorträgen oder unter anderem in dem KI-Lidl, das wir entwickelt haben, ein bisschen über die Funktionalität von datengetriebenen lernenden KI-Systemen alleine, das zu vermitteln, dass die KI, über die heute alle reden, dass das im Prinzip eine statistische Analyse großer Datenmengen ist und dass da Muster erkannt werden, aber keine Bedeutung und so weiter. Also das ist schon mal ganz was Zentrales so. Das gehört dazu, aber nicht nur das ist AI-Literacy. Also der Definition zufolge geht es auch darum, dass man die Sprache verstehen kann, die benutzt wird im öffentlichen Diskurs. Also so Begriffe wie der Algorithmus. Ja. Was ist denn das eigentlich? Ja, sowas wie ein Kochrezept vielleicht, aber gibt es repräsentative Erhebungen aus Deutschland in dem Fall, 50% am Telefon, ja, können nichts, denen fällt nichts ein, wenn man sie fragt, was ist ein Algorithmus? Nichts. Ja. In Österreich, Digital Skills Barometer 2023, 16% der Bevölkerung sagen, ja, ich weiß, was KI ist. Ja, und Frauen und Ältere nur für weniger. So. Es gehört auch dazu, dass man die Sprache verstehen kann. Es gehört dazu, dass man versteht, wo ist denn das eigentlich drinnen, heute und in der nahen Zukunft. Und es gehören der Definition nach auch ethische und Mensch-Maschine-Beziehungsaspekte dazu. Also was heißt denn das eigentlich für uns, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, für mich als Person? Wo könnte denn das einsetzen in Zukunft? Möchte ich das oder nicht? Und das ist extrem wichtig auf individueller Ebene, dass mehr Menschen in der Breite der Bevölkerung KI-kompetenter werden, weil da geht es um die Selbstwirksamkeit, um das, also Empowerment wäre quasi ein Modebegriff dazu. Ja. Aber heute ist es ja so, die meisten, mit denen wir reden, quasi in der breiten Bevölkerung, sagen, ja, mit KI, da kenne ich mich nicht aus, da will ich nichts damit zu tun haben, da kann ich sowieso nichts mitbestimmen. Also mehr Leute müssen das Gefühl haben, sie können da mitreden. Psychologisch ist es ganz wichtig, auch um Zukunftsängste zu reduzieren, ja, dass ich mich kompetent fühle in so wesentlichen Themenbereichen und gesellschaftlich und wirtschaftlich sowieso, ja, weil wir brauchen ja die Leute, die da gemeinsam darüber diskutieren, wie die Zukunft ausschauen soll und sie nicht irgendwo verstecken und sagen, na, also vor diesem humanoiden Science-Fiction-Ding habe ich einfach nur Angst.
Okay, also eine große Auswirkung auf uns als Individuen. Ich möchte nur mal die größere wirtschaftliche Brille aufmachen. Wolf, wir stehen natürlich in Europa in einem globalen Wettbewerb, nicht seit gestern, sondern seit Ewigkeiten. Aber es macht sich mehr und mehr das Gefühl breit, dass wir irgendwie den Anschluss verlieren. Und meines Erachtens macht sich es auch sehr oft breit und wird auch politisch diskutiert, dass wir jetzt gerade wieder diesen KI-Zug verschlafen. Ja, so wie wir vielleicht die letzten 30 Jahre viel in der Digitalisierung und digitalen Transformation verschlafen haben, wird jetzt viel diskutiert, jetzt verschlafen wir das auch noch und die ganze Macht liegt nur bei den großen Technologieunternehmen, die sehr stark sich im Silicon Valley befinden. Vermutlich haben die Chinesen sehr viel schon bereits ebenfalls in der Hinterhand, was das Thema betrifft und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich europäische Versuche, auch hier im KI-Bereich etwas zu machen. Mistral oder natürlich hier in Linz auch Sepp Hochreiter, Albert Ortig mit NXAI, die natürlich auch versuchen, hier eigene Large Language Models ins Leben zu rufen. Wie siehst du das? Ist das was kann man in Europa konkret tun, um tatsächlich eine gute wirtschaftliche Performance und sozialen Wohlstand zu haben? Geht es um das Nachlaufen dieser KI-Geschichten der großen Tech-Unternehmen oder geht es aus deiner Sicht um was anderes?
Ich bin immer an dem Punkt, weil das wird oft gefragt, immer geneigt, Heiner Müller zu zitieren mit dem großen Satz, Hoffnung ist nur ein Mangel an Informationen. Wir haben die letzten Jahrzehnte all das nicht getan, was die Martina eingefordert und ich würde es auch noch ergänzen zu Digitalisierung, Arbeitsverständnis, Gesellschaftsbürgerverständnis, Zivilgesellschaft, Arbeitsorganisation, Digitalisierung, habe ich gesagt, Wirtschaft muss ich nicht wissen, das macht wer andere. Für mich eine Katastrophe. Ich habe ein ganzes Büchel darüber geschrieben, das heißt Zusammenhänge über Kontextkompetenz. Und wenn du das nicht hast, dass du über Wirtschaft, über Digitalisierung eine Allgemeinbildung, also das, was man früher mal humanistische Bildung genannt hat, so viel, dass du damit zurechtkommen hast, bist du verloren. Und das hat Europa leichtfertigst aufgegeben, ja, hat es nicht in die Breite gebracht, bringt es heute noch nicht in die Breite und hat auch nicht verstanden, was es wissen sollte. Wir sind nicht in Gefahr abgehängt zu sein, wir sind abgehängt. Das ist einmal das Erste. Also ich halte diese, es besteht die Gefahr, dass Kinder, das ist schon gelaufen, Kinder, das ist schon vorbei. Also die Frage ist jetzt, sind wir das, was das der Landeschef, den man meinen kann oder nicht, aber darum geht es da gar nicht, zu Recht gesagt hat, Kinder, so wie es ausschaut, wird sie alle in ein paar Jahren den Chinesen draußen die Kaffeekannen servieren, ja, und den Kuchen bringen. Weil das ist nur die verbliebene Kompetenz. Wir haben eine totale Abneigung, also ich sage jetzt an diesem Platz, der ja wunderbar ist in Sachen Naturwissenschaften und MINT, ja, aber in der Breite der Kultur eine totale Abneigung gegen MINT. Das ist den Leuten zu schwer, das ist zu kompliziert. Das ist übrigens in Amerika auch ein Einwanderergeschäft, ja. Also wenn du den Silicon Valley kennst, weißt, diese Mühe machen sich vor allen Dingen Migrantenkinder, ja, weil da musst du was lernen. Für unsere Leute sagen, es gibt sicher auch noch was Schöneres, ja, was Gemütliches, ja. Das ist so. Also das ist keine Gemeinheit, sondern das ist auch so. Ja, es braucht viele Sachen, aber das braucht es vor allen Dingen auch. Wir haben kein Grundverständnis dafür und deshalb gibt es bei uns nicht nur eine träge Transformation, sondern gar keine. Das ist die Wahrheit. Und weil wir das nicht haben, ja, passieren die ganze Zeit lustige Sachen. Da fahren dann irgendwelche Politiker nach China und sagen, dürfen wir eh unsere Auto bei euch auch noch verkaufen? Die meisten Leute haben ja noch nicht einmal verstanden, dass zum Beispiel in Deutschland die großen Automobilkonzerne gar nicht mehr den Deutschen kehren. Aber das haben die nicht verstanden. Ich wohne bei Stuttgart in so einem Daimler-Cluster. Die arbeiten alle bei Daimler, aber die wissen das nicht, weil sie es nicht wissen wollen. So, das Erste ist also sozusagen, ihr müsst an die Front sozusagen und ihr, euch müsst eigentlich nicht nur die Politik, ich will nicht immer delegieren an andere, aber klar müssen die Möglichkeiten und euch die Mittel geben, um einmal überhaupt diese Grundaufklärung zu machen, dass man Wissen nicht nur hat, sondern auch erklären kann, dass man das rausträgt, dass man einmal sagt, was ist denn das und was ist es nicht. Weil die Grenzen gerade in der Digitalisierung zwischen Religion und Wahrheit verschwimmen. Ich habe immer das Gefühl, da kommt immer nur die weiße Daumen runter, da kommt der Frankenstein in dem Moment, wo es um Biotechnologie geht, ist der Frankenstein da und keiner fragt, warum hatten die das geschrieben, ja, damals? Welche Leute haben denn damals sozusagen gegen wen gekusst, ja, gegen wen aufgezogen, als diese Sachen geschrieben worden sind? Die Romantiker waren ja auch nicht alle nur nett, ja, sondern die waren neidig auf die Technik, die Macht übernimmt im Lande. Ja, und aus diesen Dingen kommen die Sachen raus. Die alte Golem-Geschichte, ja, das steckt in die Leute drin. Und weg mit dem Blödsinn, ja, dein Computer liebt dich nicht. Der liebt vielleicht Wechselstrom, aber dich nicht.
Ja? Danke für die Aufklärung.
Ja, da musst du gleich was dazu sagen.
Na, also ja, es ist das Problem und das betrifft natürlich viele Bereiche, aber jetzt reden wir gerade über KI und es ist halt, also ich kann es vielen Leuten nicht verdenken, da Ängste zu haben und sie irgendwie nicht damit beschäftigen zu wollen, weil wenn man tagtäglich diese überdramatisierten Bilder und Narrative rund um KI sieht und sie dann schon gar nicht mehr näher damit beschäftigt, weil überall in jeder Ecke sehe ich diese weißen, menschenähnlichen Roboter als Bilder oder oft sind sie blau oder schwarz, ja, also hauptsächlich, wir haben das analysiert in meinem Lab, wir haben 10.000 waren es glaube ich, ja, 10.000 Medienbilder zum Stichwort KI uns angeschaut, was ist denn da eigentlich drauf? Und menschengleiche Darstellungen, ja, irgendwelche Cyber Girls sind die häufigste Darstellung. Und das ist natürlich gleichzeitig das, wo meine KI-Masterstudierenden zum Beispiel sagen, naja, das ist das Unrealistischste. Das Realistischste, das wären so Industrieroboter, Netzwerke, Anwendungen, die man auf dem Screen sieht, Menschen in Interaktion, Chips, Circuits, das sind die Motive, die man am allerwenigsten sieht, klarerweise. Ja, warum? Weil natürlich in dieser Klick-Ökonomie Emotionalität ganz wichtig ist und Aufregung und klarerweise mit weniger emotionalen, bildlichen Darstellungen kriege ich weniger User-Engagement im Internet. Das ist halt echt ein Problem. Also ein bisschen mehr Pragmatismus und Reality-Check, was KI eigentlich ist, was wir damit tun können in unserem jetzigen Leben und in den nächsten 5 Jahren, wäre ganz wichtig.
Jetzt ist ja unsere Non-Profit-Initiative des Ministeriums für Energie und Zukunftslust ja auch angetreten, durchaus auch positive Zukunftsnarrative, durchaus positive Zukunftsbilder zu haben, weil wir ja wissen, dass das motivational natürlich etwas anderes mit uns macht, wenn wir auf sowas hinarbeiten können. Und wenn uns diese Bilder fehlen oder respektive nur dystopische Bilder da sind, dass wir entweder sagen, es lohnt sich nicht oder wir arbeiten halt unbewusst darauf hin. Lasst uns noch ein bisschen über das Thema Angst sprechen, weil mein Gefühl wäre, dass viele Leute ja Angst haben vor der KI. Ich glaube, du hast gerade eine sehr zeitnahe Erfahrung zu dem Thema gemacht, was du mir erzählt hast. Und wir wissen ja, dass Angst jetzt eine Basisemotion ist, die können wir nicht weglöschen, die ist da. Aber sie kann natürlich auch vieles mit uns machen. Ja? Und wir kennen ja die Sprüche, dass sie uns lähmt und panisch macht und alles Mögliche. Meine Wahrnehmung, und jetzt bin ich gespannt, ob ihr die teilt, ist, viele Leute haben Angst vor KI. Und vor allem liegt die Angst oftmals darin, kann ich mithalten, die Angst liegt darin, macht das mein Job morgen, was mache ich dann eigentlich, was braucht es eigentlich. Wie ist das jetzt so aus deiner Sicht, durchaus aus psychologischer Sicht, aber gerne aus persönlicher Sicht? Nimmst du das wahr? Haben Menschen tatsächlich Ängste? Und was macht es mit ihnen? Und was wäre auch vielleicht so etwas wie ein großes Wort Rezept dagegen oder Ansätze dagegen, diese Angst besser umzuhandeln, außer die Literacy, über die haben wir schon gesprochen, gibt es noch was anderes?
Also meiner Einschätzung nach haben Menschen Angst vor dem dramatisierten, abstrakten KI-Mythosbild. Ja? Aber vor ChatGPT, das man selber nutzt, irgendwie daheim, um sie Kochrezepte oder E-Mails oder was weiß ich, Raps im Stil von Shakespeare ausgeben zu lassen, sind die Ängste so begrenzt, würde ich sagen. Also da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Skepsis wünschen. Ja? Aber das verbinden viele Menschen gar nicht. Also der KI-Begriff, die künstliche Intelligenz, als wäre das eine einzige Technologie, ist einfach so mystifiziert, ja, aber oft bei eigentlichen Anwendungen, die im Alltag schon da sind, wissen viele Leute nicht einmal, dass das KI ist.
Wolf, was nimmst du wahr hinsichtlich Angst und KI und vielleicht auch Angst gegenüber dieser Unechtheit oder was auch immer kommt? Was sind so deine Erfahrungen? Was werden dir für Fragen dazu gestellt? Oder was nimmst du da wirklich in deinem Kontext wahr, wenn du bei Organisationen bist oder bei politischen Institutionen?
Also die Geschichte mit KI ist ja relativ ein neues Wort sozusagen oder ein altes neues Wort, das einfach wieder ins Spiel gebracht ist. In der ganzen Digitalisierung taucht es endlos auf. In der ganzen Geschichte der Technik taucht es endlos auf. Es ist immer eine Maschine, die uns dann sozusagen irgendwie um die Ecken bringt. Diese Angst ist da. Das ist offensichtlich diese Sonderform des Animismus in uns drin. Und da hilft nur Aufklärung. Ja, du musst nur sagen, wie geht eine Dampfmaschine? Nein, die lebt nicht, das ist kein Drachen, das ist kein Lindwurm. Wir werden uns vielleicht auch vor Dingen fürchten, aber keine Angst mehr haben. Angst hat man vor Sachen, die man nicht verstanden hat. So, das ist das Gefährliche. Darum ist einer der dümmsten Sprüche, die es gibt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Bei jeder Marketing- und Medienmensch weiß, dass das falsch ist. Ja, wenn die Leute keine Ahnung haben, dann glauben sie jeden Blödsinn. Ich glaube, der Spiegel hat das erste Titelbild gemacht mit dem Roboter, der den Arbeiter sozusagen so wegschmeißt, 1954. 1954. Dann haben sie 7 oder 8 gemacht im Laufe ihrer Geschichte, Minimum. Ich habe selber darüber geschrieben, vor 15 Jahren, da waren 7 Titel. Immer die gleichen. Und es wird genauso weitergehen. Und das hat immer mit dem zu tun, was Martina schon gesagt hat und dem ich mich anschließe, es ist ein Bildungsproblem. Wenn ich nicht weiß, was es ist, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich das nicht vermittelt bekomme und niedrigschwellig vermittelt bekomme, ist klar, dass das passiert, dann kannst du deinen Schindluder damit treiben. In Wirklichkeit, in der Geschichte der Religionen, der Ideologien, der Manipulation der Menschheitsgeschichte war es nie anders. Ja, also wenn ich glaube, wenn ich nicht weiß, was ein Vulkan ist, dann spuckt der Göttervater sozusagen da oben den Atem aus und das angefressen. Und dann muss ich, wenn ich geschickter Politiker bin oder Priester, sage ich, das ist, weil ihr das und das nicht tut. So, also ich meine, das ist ein alter Hut. Aufklärung, Licht reinlassen, das ist alles, was man machen kann, und zwar recht viel, weil es ist sehr finster.
Und jetzt hast du schon dein Bild über Europa, dass es ja nicht mehr so hell ist, wie es vielleicht sein sollte, auch schon gebracht. Martina, nimmst du da ähnliche, hast du da ähnliche Wahrnehmung dazu, was unser, ich will dieses Wort fast gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist Bildungssystem, es ist eine Bildungslandschaft, es ist eine Bildungsbereitschaft auch vielleicht von den Leuten. In der Hinsicht nimmst du uns, du hier in Europa, speziell im deutschsprachigen Raum, anders war, als es vielleicht woanders in der Welt ist? Hast du ein Bild dazu oder ist es schwierig?
Ja, also ich bin gleichzeitig, ich werde oft gefragt, ja, wie ist denn das so mit dem Unterschied Japan und Europa, und da lieben doch alle die Roboter so und sind so offen Technologie gegenüber und haben Roboter-Cafés schon seit 30 Jahren und so, ist ja alles super transformiert, und bei uns sind alle so konservativ. Da fehlen oft wirklich die Studien, beziehungsweise die es gibt, interkulturelle sind sehr unterschiedlich in den Aussagen, also zeigen diese angenommenen Unterschiede oft gar nicht so stark. Ja. Aber generell, wo ich mich sicher also anschließen kann, ist, dass Europa ist abgehängt in vielen Bereichen, und das müssen wir uns wirklich viel deutlicher nur vor Augen halten, wie stark wir abgehängt, aber abhängig sind, ja, von Produkten aus anderen Erdteilen mit anderen Wertesystemen. Und ja, also natürlich bin ich da auch eine Verfechterin der Technologiesouveränität, die ja irgendwie gerade ein großes Thema wird. Ja. Und ein europäisches ChatGPT ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein kluges Ziel. Beziehungsweise, und das ist ja, verfolgt die Europäische Union oder Kommission ja schon länger an diesen, also den schwierigen Brückenschlag zwischen Regulierung und Werten, Ethik und Innovation zu arbeiten, und versucht ja da auch sowas wie AI Made in Europe als Marke zu setzen, und das wäre tatsächlich, glaube ich, ganz was Essentielles, also so als Hochqualitätssiegel, diese AI aus Europe, die ist geprüft, die ist fair, die entspricht gewissen Metriken, die wir uns gesetzt haben, ethischen Richtlinien und so weiter. Aber sind wir relativ weit weg davon momentan, ja.
Mhm. Wolf, hast du ein Bild dazu?
Total wünschenswert. Total wünschenswert. Und ist gar nicht die große ferne Vision, weil es ist ungefähr so mit der Produktionswirtschaft. Ja? Wir können jetzt unsere alte Produktionswirtschaft weiter fördern, was wir immer noch machen, blöderweise, weil alle glauben, das muss so sein. Oder wir können klug genug sein, in das klügste, digitalisierteste, automatisierteste, technisch überlegenste Produktionsregime zu investieren, das es gibt weltweit. Könnte man auch machen. Kostet wahrscheinlich noch nicht einmal mehr Geld, sondern sogar weniger, allalong auf jeden Fall. Tun wir aber nicht. Das heißt, wir müssen zuerst, glaube ich, diese Vorstellung auflösen, dass das, was wir haben, auch nur im Ansatz erhaltbar ist. Und da bin ich jetzt bei sozusagen ein bisschen die Rute ins Fenster stellen. Wenn wir so weitermachen als wirklich dumme Verbraucher, als dumme Konsumenten, die einfach darauf warten, dass andere das Geschäft machen, wie wir das bisher getan haben. Wir sind eine Konsumentengesellschaft geworden. Wir sind auch verkümmert, ja, was das angeht. Und so wie wir im militärischen Bereich gesagt haben, die Amerikaner werden schon richten, und die Österreicher, glaube ich, gibt es eine Umfrage, 75% finden, ja, das würde uns gefälligst, die NATO soll uns gefälligst schützen, aber in die NATO gehen wir nicht, ja. Das wollen wir natürlich nicht. Also das ist ja eine Grundhaltung. Das gibt es übrigens in anderen Ländern, bei anderen Dingen auch. Und das ist das Irre. Das heißt, es muss bewusst sein, es hat einen Preis. Es hat einen Preis, der liegt in Anstrengung, der liegt in Bemühungen, der liegt in Lernen. Ja? Und auch diesem Verlernen, dass irgendwelche paar Hanseln irgendwo das für uns erledigen konnten. Ja? Und deshalb glaube ich, braucht man einen breiteren Ansatz. Ich bin sehr für europäisches ChatGPT, ich bin sehr für europäische Produktion von wirklich Hochtechnologie. Wir haben ja super Leute, nur es sind nicht mehr so viele da, weil die meisten sind gegangen. Also ich kenne Automobilmanager, die sagen, wir kennen gar keine Softwareabteilung in Deutschland aufbauen, wir haben sie nicht mehr. Für Österreich reden wir gar nicht. Wir haben sie nicht, wir bringen uns nicht zusammen, weil die sind alle schon weg. So. Und dann holt ihr die leider mal zurück. Das wird dann schwierig. Also größte Anstrengung, größtes Bewusstsein, alles, was da passiert, ist keine Übung mehr. Endlich einmal dieses Bewusstsein, dass es wirklich vorbei ist, es wird schon wieder. Wie die Österreicher und die Deutschen sagen das ja immer, das wird schon wieder. Nein, es wird nicht. Es wird schlechter. Ja? Und wenn er das nicht klar ist, sage ich nur abschließend, ihr kennt ja den Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten. Der Optimist sagt immer, der Pessimist sagt immer, schlimmer kann es nicht werden, der Optimist sagt, doch, das geht. Insofern halte ich dafür, dass man diesem Optimisten einmal zuhört. Ja? Weil ich glaube wirklich, wir haben das verlernt, dass das eine ernste Sache ist und dass wir nur darauf warten, dass andere was machen. Und das dürfen wir nicht mehr, geht nicht mehr.
Ich mache jetzt vielleicht noch ganz kurz ein letztes Thema, weil was du sagst, schreibst du ja auch in deinem Buch Strengt euch an und da forderst du ja auch eine gewisse Form von Leistungskultur, ja, ohne in dieses lindnerische Leistungsverständnis vielleicht abzurutschen. Wir sehen ja auch, dass es jetzt gerade im deutschsprachigen Raum sehr viele andere Bestrebungen gibt. Ja, wir erleben ja, dass Diskussionen über Verkürzung der Arbeitszeit im Raum stehen. Wir erleben, dass Diskussionen im Raum stehen, dass überhaupt einfach diese unterschiedlichen Haltungen bezüglich Arbeit zwischen den Generationen sehr stark stattfinden. Eine sehr polarisierende und manchmal sehr vereinfachende Diskussion, die ja meistens lautet, die Jungen wollen nicht mehr richtig reinhauen, was ich ja sehr nachvollziehen kann in einem gewissen Maße. Wie seht ihr beide das, Martin, und ich starte gerne ein bisschen bei dir, das ist ein bisschen außerhalb deines Forschungsfeldes, aber du hast ja auch vielleicht durchaus ein persönliches Bild dazu. Du hast gehört, Wolf fordert, wir müssen uns anstrengen, das hat einen Preis, wenn wir das aufholen wollen oder anders tun wollen wie bisher, dann wird es nicht ohne Anstrengung gehen und auch Lernen von Dingen wird nicht ohne Anstrengung gehen. Siehst du da ausreichend Energie, die wir aufbringen dafür? Du arbeitest ja auch viel mit jungen Menschen in deiner Profession. Bringen die Leute da wirklich ausreichend Energie für das auf?
Ja, also ich glaube, es braucht nicht unbedingt das Absitzen von einer gewissen Stundenanzahl in der Woche, ja, dass die Energie aufgebracht wird. Also das kann ich aus meiner Perspektive ganz klar sagen. Es können auch 30 Stunden oder in der Badewanne oder sonst wo die Ideen, die wir brauchen, entstehen. Also irgendwie, wir müssen halt daran arbeiten, dass Technologien oder Werkzeuge, die zur Verfügung stehen, dass die halt wirklich irgendwie so eingesetzt werden, dass das Arbeiten oder das Ideen entwickeln, was wir ja dringend brauchen, oder auch leichter wird, unterstützt wird und dass das auch mehr geschätzt wird. Oder? Also das sehe ich schon als sehr relevant. Ja. Also weil mir ist 100-mal lieber, ich habe wenn in meinem Team, die irgendwo beim Laufen oder so tolle Ideen mitbringt und die Projekte abwickelt, als es sitzt wer bei mir 40 Stunden im Büro rum. Aber das wertzuschätzen, das ist sicher ein Punkt. Und gerade im KI-Zeitalter, wo man halt sehr leicht dann auch also irgendwas hingenerieren lassen kann und dann wirklich den Wert eben, wie du ja auch schreibst, ne? Also des Originalen und der wirklich neuen Ideen, müssen wir irgendwie was ändern. Aber das ist zu weit aus meinem Forschungsbereich, als dass ich da jetzt hier ganz die konkreten Ideen
liefern könnte. Das macht nichts, aber du hast ja eine gute Idee dazu. Alles gut. Wolf, mentales Modell in Mitteleuropa, echte Arbeit kann nur in einem echten Büro verrichtet werden. Das ist ja so ein gutes Modell, das überlebt. Das hat ja diese wunderbare Fernsehwerbung in Österreich vor ein paar Jahren gegeben vom niederösterreichischen Energieversorger EVN, wo immer so eine Gruppe von Leuten offensichtlich vom Büro heimgegangen ist und einer immer gesagt hat, Entschuldigung, ich habe was vergessen, ist zurück in sein Büro und hat nichts anderes getan, als das Licht wieder einzuschalten. Diese Szene hat sich dreimal wiederholt, bis dann am vierten Abend nach dieser Szene vor dem Bürogebäude eine schwarze Limousine vorgefahren ist, offensichtlich der Fahrer mit dem Eigentümer oder CEO dieses Unternehmens. Und beim Blick auf das Bürogebäude hat ja nur noch ein Licht im Büro geleuchtet, nämlich von dem Typen, dem er zurückgerannt ist, das Licht auftrat hat und dann auch heimgegangen ist. Und er hat dann gesagt, wer ist das? Das ist der Berger, guter Mann. Und die Aussage, die für mich lustige Aussage ist, was Strom alles für dich tun kann. Und also ich finde das sehr, 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 sehr gelungene Werbung, tatsächlich, sehr gelungen. Aber sie zeigt ja, dass trotz all dieser fortschreitenden Digitalisierung, trotz all dieser Veränderungen, dieser mentalen Modelle von was ist echte Arbeit und die muss irgendwo an einem Ort verrichtet werden, also Taylorismus eigentlich fast schon pur, die überleben ja noch. Und ich weiß, ich kenne ja dein Bild zum Thema Homeoffice und was die Konzerne rufen Richtung Homeoffice, dass alle gefälligst zurückkommen. Ich kenne dein Bild, aber trotzdem, sag ein bisschen was drüber. Kann man echte Arbeit wirklich nur in einem echten Büro, in einer echten Werkstatt, in einer echten Betriebs- oder Produktionshalle verrichten?
Ich glaube, das Problem ist, dass die Leute nicht verstanden haben, dass das wichtigste Kapital zwischen ihren, auf ihren Schultern getragen wird. Das ist das Hirn, ja, das ist der Kopf. Und es wird nichts dafür getan. Echte Arbeit ist immer nur Fleiß. Industriegesellschaft, Industria heißt Fleiß. Ja. Das ist die Fleißigen, die immer im Hamsterrad alles da machen. Die Politik braucht solche Leute offensichtlich dringend. Sie kommen ja aus dieser Zeit, alle aus dem 19. Jahrhundert, wo das entstanden ist, die schön brav, routiniert etwas tun, die man leicht ersetzen kann. Aber diese Zeiten sind zunehmend vorbei, weil wir so viel automatisiert haben, Gott sei Dank, dass wir an die Grenzen des Machbaren gelangen mit der Routinearbeit. Und das, wenn Transformation in Ansatz erklärbar ist, dann ist es die Ablösung der Routinewirtschaft durch die personalisierte und individualisierte Problemlösungsökonomie. Und das ist ein großer Unterschied. Alle Dienstleister kennen das genau. Aber es merkt keiner. In Deutschland sind 43% aller Menschen, die arbeiten, in wissensbasierten Dienstleistungsbereichen tätig. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Industrie. Trotzdem sagen sie jeden Abend, Deutschland ist eine Industrienation. In Österreich nichts anderes. Ich habe mir die Statista-Daten angeschaut, die werden so schön gerechnet, dass die Industrie einen Anteil von 28,8% hat. Das ist immer noch die Hälfte für die anderen übrigens. Immer noch nicht so viel. Trotzdem ist es eine Industrienation. Jeder Politiker im Wahlkampf sagt, die Industrie, die Industrie. So, also diese Dummheit, diese Dumpfheit sozusagen, sich nicht zu lösen und nicht mit der Zeit gehen zu können, ist unser zentrales Problem. Arbeit ist was anderes. Arbeit findet dort statt, wo sie am besten gemacht werden kann. Arbeit findet natürlich dort auch statt, wo die Leute die idealen Bedingungen fürs Denken haben. Ja? Weil sie müssen nicht mehr. Weil die Maschine macht es und wenn etwas wahr ist hinter der schwachen KI, sage ich immer, ist es, dass sie uns weiter diese Routinearbeit abnimmt und wir das aber nicht positiv sehen, sondern negativ sehen. Ist ja super, ja, das ist ja das Tolle dran. Und was machen wir? Wir tun so, sozusagen, als ob wir jetzt noch mal schneller im Hamsterradl rennen müssen. Das ist die, es gibt ja einen Satz, der wird immer Albert Einstein zugeschrieben, das hat er, glaube ich, nie gesagt, ja. Aber ich finde ihn trotzdem so super, er hat es deshalb nicht gesagt, weil er in Ulm geboren ist. Und das kann ich mir vorstellen, dass das jemand, der in Deutschland geboren ist und dort aufgewachsen ist, das sagt, sage ich jetzt einmal. Nichts gegen Ulm, Freunde. Aber weil da wird man so auf Routine abgerichtet. Und das ist die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen. Ja, das ist genau das, was wir machen. Ja, das ist genau das, was wir machen. Wenn was nicht funktioniert, haben wir in der Handelsschule noch gelernt, als Bur, macht der Kreisler die doppelte Arbeit, die dreifache Arbeit. Also er macht mehr von dem, was ihn ins Dilemma geführt hat. Genauso sind wir. Und wenn man das nicht aufbricht, in der Schule, in den Elternhäusern und wirklich in einer breiten Erwachsenenbildung auch, durch die Politik, wo ich keine Ansätze sehe, ich muss es ganz offen sagen, da sehe ich wirklich nur die vereinigte Trostlosigkeit zurzeit. Deutschland, die Grünen, hat der Wirtschaftsminister eine große Hoffnung für mich gewesen, die leider völlig verpufft ist, weil seine Industriestrategie zielt nur darauf ab, alte Grundstoffindustrie zu erhalten. 60 Milliarden für Chemieriesen und für alte Stahlwerke und 150 Millionen für die Digitalisierung des Mittelstands. Das sind die Relationen, in denen gedacht wird. Und dann wundern sie sich, dass sie nach Peking fahren müssen, betteln, ob sie ihre Autos verkaufen dürfen. Natürlich nicht. Ja, das ist die ganz einfache Antwort. Ja.
Super, ich sage mal wunderbar, danke euch beiden nochmal für das Gespräch. Wir öffnen dann ja natürlich auch gleich die Runde für Fragen und Diskussionen. Möchte mal ganz kurz auch für unsere lieben Freunde in den unterschiedlichen Salons auf das Bild, auf das Buch von Wolf Otto, auf das Neue, nämlich auf Echt hinweisen. Ich hatte ja schon die Ehre, so einen Vorabzug zu bekommen und habe schon gelesen. Es ist wie immer kurzweilig und wunderbar. Und das sage ich nicht, weil du neben mir sitzt. Gleichzeitig haben wir jetzt auch viel über Kultur gesprochen und über was man immer sprechen muss und sprechen kann, ist das Thema Unternehmenskultur. Und wir haben uns als Ministerium für Neugier und Zukunftslust heuer sehr geehrt gefühlt, dass wir von dem Gründer eines Festivals, das hier in Linz stattfindet, gefragt worden sind, ob wir nicht als Mitveranstalter mit dabei sein möchten und haben gerne Ja gesagt. Und ich möchte jetzt ganz zum Abschluss noch die Gelegenheit nutzen, den Ernst Demmel zu mir zu bitten. Der ist nämlich heute da. Und Ernst, ich habe gerade entschieden, dass wir uns zu zweit auf diesen Platz herkuscheln, weil wir sind ja, also du bist schlank und, nein, ich glaube, es geht. Nein, der Ernst, so ruhig lernen, wie das mit mir ist. Hallo Ernst. Genau.
Hallo.
Also 24 Butterfly, es gab bereits ein 22 Butterfly, wo ich auch dabei sein durfte. Heuer dürfen wir noch intensiver mit dem Ministerium mit dabei sein. In 3 Wochen im Posthof Linz. In 3 Wochen im Posthof Linz.
14 Tage.
Ja, ist egal.
Oder 15 Tage.
Einer von uns zwei hat recht.
Wer hat recht von den zwei Komischen da? Sag vielleicht ganz kurz, was war eigentlich diese Initialzündung, warum du das Festival ins Leben gerufen hast? Ich habe schon gesagt, wir sind als Ministerium liebend gerne dabei und freuen uns schon riesig darauf. Sag uns vielleicht noch 3 Sätze dazu, was die Leute dort erwartet. Und ihr könnt natürlich hier im Raum, aber auch überall aus den Neugiersalons noch in Scharen kommen, weil es natürlich auch noch ein paar freie Plätze gibt.
Ja, in Wahrheit traue ich mich das jetzt gar nicht so richtig ausführen, an Orten dieses kritischen Rationalismus, den wir jetzt gerade erlebt haben, weil der Anknüpfungspunkt für das Festival war eigentlich die Tatsache, dass wir versucht haben, das Thema Organisationsentwicklung und Kreativität, Commitment, Freude, Zukunftslust, wie es ihrem Namen hat, zusammenzuführen. Das heißt, also eine Art HR-Konferenz zu machen, die aber vor allem auf das Thema Kreativität eingeht und wie man es eigentlich versinnlichen kann. Und das ist was hoch Irrationales. Das heißt also, das Thema Lust, was ihr im Namen tragt, ist natürlich etwas, was nicht immer nur über den Kopf kommt, sondern sehr viel über Intuition, über den Bauch, über die Freude am Spiel und dergleichen kommt. Und das ist unser Zugang. Das heißt, wir versuchen im Festivalprogramm ein Programm auf die Beine zu stellen, das auf der einen Seite die Organisationsentwicklung abbildet und die Erkenntnisse und Überlegungen und Erfahrungen daraus mitnimmt und auf der anderen Seite natürlich künstlerische Strategien reinnimmt, spielerische Strategien reinnimmt, die Natur mit reinnimmt, bis hin zur Spiritualität mit reinnimmt, also Dinge, die hoch irrational sind, und das zu verganzheitlichen. Das ist der Ansatz.
Super. Ernst, ich habe gerade nachgerechnet, wir haben beide recht, es sind 2,5 Wochen, 17 Tage. Also in 17 Tagen am 3., 4., 5. Mai ist das 24 Butterfly Festival im Posthof in Linz und einen Tag in der Tabakfabrik. Wir werden selber als Ministerium Curiosity Lab posten dürfen. Meine Kollegin Katharina Ehrmüller macht noch einen Workshop zum Thema Immunity to Change. Und es gibt viele wunderbare Speakerinnen und Speaker. Und übrigens der nächste Neugiersalon, den wir haben mit Reza Razavi und Pamela Rath, wird live vom 24 Butterfly Festival am Abend auch wieder dort stattfinden und auch logischerweise wieder für unsere Botschafterinnen in die anderen Orte auch gestreamt werden.
Ja, dann darf ich nur was verraten. Das Ministerium hat als Co-Veranstalter ein Kontingent an Tickets, die günstiger sind. Das heißt also, alle Botschafterinnen und Botschafter haben da die Chance, wenn sie mit dem Ministerium Kontakt aufnehmen, dass sie das zu einem Sonderpreis bekommen, dass sie bei uns dabei sind.
Super, Ernst, vielen Dank für die Initiative, vielen Dank fürs Dasein und auch für deine Botschafterinnenrolle.
Jetzt dann überlasse ich dir deinen Sessel wieder ganz allein.
Super, danke. Jetzt kann ich eh nicht mehr rutschen. Nein, Blödsinn. Schaffe ich natürlich. Danke, Ernst. So, und damit kommen wir zum Abschluss unseres Live-Gesprächs. Ich richte mich jetzt bewusst noch einmal an unsere Botschafterinnen und Botschafter in den 11 unterschiedlichen Locations. Ihr seid großartig, dass ihr das bei euch eingerichtet habt. Vielen Dank auch für das Zuhören dieses Gesprächs. Und jetzt freue ich mich, dass ihr hoffentlich mindestens so eine spannende Diskussion, die wir hier führen würden, auch bei euch führt über verschiedenste Themen. Und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Neugiersalon wieder dabei seid und uns vielleicht mit unserer Non-Profit-Initiative weiter unterstützt. Also ich sage das jetzt so, wie man es in Österreich sagt, wir verabschieden uns von den Zuschauern von Dreisat. Danke an alle Orte nach Deutschland und Österreich, ihr seid großartig. Merci.